Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Vielleicht denkt ihr jetzt, die ganze Zeit soll es nur um den Po gehen? Was gibt's denn da groß drüber zu reden? Ja, okay, für manche Sexsymbol, erogene Zone und für andere absolut das Körperteil, das nie in die Jeans passen will. Aber es gibt so viel mehr, was US-Journalistin Heather Radke in ihrem Buch Vom Hintern, die Geschichte einer Rundung auflistet. Also der Hintern ist verbunden mit Kolonialgeschichte. Darauf fußen dann auch verstörende Rassentheorien, Geschlechterfragen. Dann gibt es den Fitnesswahn, Modeindustrie und ganz klar Tanztrends in der Popkultur. Denken wir nur ans Twerken. Und ewig gilt im Westen so ein kleiner, knackiger Hintern oft als schön und normal. Dann kommt vor 10 Jahren plötzlich das Jahr des Hinterns, wie die New York Times und Co. damals geschrieben haben. Woher dieser Wandel? Und wie sieht's jetzt eigentlich aus? Sind wir in der Utopie von alle Hintern sind schöne Hintern angekommen? Darum geht's jetzt unter anderem. Und hinterm Hintern folgt das Liebestagebuch. Da geht es dann um die Frage, die Kombi junge Frau, älterer Mann in der Beziehung. Kann das gut gehen? Was macht so ein Altersunterschied mit der Liebe? Dazu am Ende ein paar Gedanken. Und wenn euch das ganze Paket hier gefällt, lasst uns doch gerne bei eurem Podcast-Anbieter eine gute Bewertung da. 5 Sterne, die werden Deluxe.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wir könnten jetzt eine ganze Playlist erstellen mit Songs über den Allerwertesten. Gianluca Delbach aus dem Eine Stunde Liebe Team, der hat 3 Songs rausgepickt, die den Hintern feiern. Zum Teil auch mit wichtigen Botschaften. Und er hat sich auch dazu noch umgehört, was denkt ihr denn eigentlich so über den Po?
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass.
Sängerin Meghan Trainor nennt den Hintern The Bass, eines von vielen Synonymen.
Popo, Po, Booty, Arsch, Hinterteil.
Dabei sind unsere ersten Assoziationen mit dem Hinterteil gar nicht mal so divers wie die vielen Synonyme.
Meine erste Assoziation zum Hintern ist das veränderte Schönheitsideal. Früher galt ja eher ein kleinerer Hintern als schön. Und heute ist es auch oft der größere Hintern, der runde Hintern.
Schönheitsideale, irgendwie was Sexuelles. Auf jeden Fall weniger das funktionale Hintern.
Kaum ein Körperteil hat im Laufe der Jahrzehnte so oft Schönheitsideale beeinflusst. Versteht aber auch nicht jede Person.
Also ich wundere mich, warum der Hintern immer schon sexualisiert wurde. Also warum das ein Körperteil ist, was so übersexualisiert wird. Weil das ist ja eigentlich eine Körperstelle, wo das für mich halt nicht hinpasst. Und dass Menschen explizit danach schauen, also viel mehr als auf andere Körperteile wie vielleicht Waden oder der Nacken.
Und doch war der Hintern vor allem in der jüngeren Vergangenheit das sekundäre Geschlechtsmerkmal schlechthin.
Oh my God, Becky, look at her butt. It is so big.
I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny.
Dass die Frage nach klein oder groß nicht nur etwas mit Schönheitsidealen zu tun hat, zeigt der Song Baby Got Back von Sir Mix-a-Lot. Denn der Hintern ist auch politisch. Lange galt der kleine, weiße Hintern als schön, der größere, schwarze Hintern wurde als primitiv klassifiziert. Ein klares, rassistisches Motiv, das Sir Mix-a-Lot sich nicht gefallen lassen wollte.
Was ich gedisst habe, war die Norm. In dieser Zeit hat die Cosmopolitan jeden, der nicht aussah wie ein Heroinsüchtiger, als fett definiert. Und das war, worüber ich sprechen wollte.
Diese Norm, von der Sir Mix-a-Lot spricht, wird immer mehr hinterfragt. Hashtag Body Positivity, Hashtag Self-Love. Zum Glück, werden viele sagen, denn heute ist der Hintern ein Teil der Selbstermächtigung. Also das Stolzsein auf das, was Mensch in der Hose hat. Egal ob groß, klein, fest oder weich.
Ich glaube, ich habe eine ganz gute Beziehung zu meinem Hintern. Ich finde ihn gut und ich bin zufrieden, aber es ist jetzt nichts, was mir übermäßig doll wichtig ist.
Ich mag meinen Hintern. Er erfüllt alle Funktionen, er gehört zu mir und ist darüber hinaus auch eine erogene Zone von mir.
Aber natürlich ist das Bild von leicht bekleideten, hinternschwingenden Frauen für einen lüsternen Rapper wie im Fall von Sir Mix-a-Lot nicht komplett unproblematisch. Der Hintern ist nämlich auch politisch, weil er ständig sexualisiert wird. Vor allem bei weiblich gelesenen Menschen.
Musik.
Was auffällt, wenn ich mich auf der Straße umhöre, kein Mann will etwas zum Hintern sagen. Selbst Freunde von mir wollten nicht darüber ins Mikro sprechen, zu unangenehm. Während der Hintern bei heterosexuellen Männern anscheinend kein Thema ist, worüber man redet, sieht das bei weiblich gelesenen Menschen anders aus. Und das liegt oft daran, dass die schon im frühesten Jugendalter mit Sexualisierung konfrontiert werden.
Ich weiß nicht, ob das jeder Mensch in der Schule hätte, aber diese Abi-Buch-Rankings und eine Kategorie war irgendwie der geilste Hintern. Und den hat mein Hintern gewonnen in meinem Abi-Jahrgang. Und ich fand es so mäßig cool, muss ich sagen.
Ich erinnere mich an eine Schulaufführung, in der ich ein kurzes, enges Kleid anhatte und danach Kommentare zu meinem Po bekommen habe, zu meinem Körper bekommen habe. Und da habe ich gemerkt, dass der Po eine Rolle spielt in der Gesellschaft.
Also in der Schulzeit geht es los, dass der Po gerade bei weiblichen Körpern gefühlt so ein Spotlight von der Außenwelt bekommt. Und das war bei der US-amerikanischen Journalistin Heather Radke auch so. Sie arbeitet übrigens auch als Reporterin beim Radiolab, so eine richtige Geschichtenerzählerin. Ich habe ihr total gerne zugehört und ich weiß, wir machen in der Liebe kaum Gespräche in anderen Sprachen, übersetzen die dann. Klingt vielleicht für manche erstmal ungewohnt, aber ganz ehrlich, diese Stories über den Hintern, die haben es echt in sich. Und Heather hat sich eben auch früh mit ihrem eigenen Po beschäftigt.
I mean, in some ways I got the idea when I was, you know, 13 or something, but I think, you know, when I started to realize that I had a big butt in a time and a place where that was not considered attractive and my mom had a big butt.
Im Grunde ist mir die Idee zum Buch gekommen, als ich 13 war, als ich anfing zu erkennen, dass ich einen großen Hintern hatte und in einer Zeit und an einem Ort, wo das nicht als attraktiv galt. Auch meine Mutter hatte einen großen Hintern und ich glaube, das waren die Momente, in denen das Buch entstanden ist. Aber dann vielleicht 20 Jahre später habe ich an der Columbia im Studium einen kleinen Aufsatz geschrieben über Scham. Ich nenne es alltägliche Scham. Das heißt, keine großen Schamgefühle, sondern nur diese alltägliche Art von Gefühlen, die wir mit unserem Körper haben. Der kleine Aufsatz darüber, der hat eine wirklich große Reaktion von anderen Studierenden bekommen. Und ich glaube ehrlich gesagt, nur weil ich das Wort Hintern gesagt habe, da zeigt sich dann schon, wie mächtig dieses Wort ist. Dann habe ich angefangen, eine Menge über Frauen zu recherchieren und mir wurde klar, wie umfangreich das Thema ist, also wie wichtig es ist und dass es eine so große historische Frage über Race, Geschlechtsidentität und Eugenik, also die Erbgesundheitslehre in den USA und im Westen allgemein berührt. Und von da an habe ich weitergemacht.
Historical questions about race and gender identity and eugenics in the US and all, you know, and, you know, abroad also. So I just, you know, then it kind of like went on from there.
Du blickst 200 Jahre zurück auf die Art und Weise, wie die Wahrnehmung des Hinterns mit der Kolonialgeschichte verbunden ist. Im Zentrum steht da eine aus dem heutigen Südafrika stammende Frau, 1989 geboren. Sie wurde dann Sarah Bartman genannt. Kannst du vielleicht ihre Geschichte kurz zusammenfassen und war dir überhaupt diese koloniale Prägung bewusst?
I had known a little bit about it, as I had learned about Sarah Bartman in college, and I definitely understood that there were different racial dynamics around, like, what kind of butt was attractive.
Ich hatte ein wenig darüber gewusst, weil ich im College etwas über Sarah Bartman gelernt hatte. Und ich habe definitiv früh verstanden, dass es unterschiedliche rassische Dynamiken gibt, wenn es darum geht, welche Art von Hintern attraktiv ist. Aber ich war überrascht, wie komplex und tief verwoben diese Fragen der Rassenhierarchie und des Hinterns und der Körperform ist. Im 18. Jahrhundert, als die Menschen die Idee von Race entwickelten, die offensichtlich ein konstruiertes Konzept ist, wurde in erster Linie die Hautfarbe benutzt. Aber im 19. Jahrhundert begannen sie dann, die Körperform zu benutzen und Dinge wie die Kopfform oder die Nasenformen, mit denen wir immer noch Assoziationen zu rassischen Vorstellungen haben. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es eine Geschichte, die für die Geschichte von Race und die Geschichte des Hinterns, also von grundlegender Bedeutung war. Diese Frau, Sarah Bartman, wurde um 1810 aus Südafrika nach London gebracht und als Freakshow ausgestellt, weil sie einen großen Hintern hatte. Leute, die mehr zahlten, die durften ihr in den Hintern pieksen. Das ist eine wirklich groteske Darstellung des Kolonialismus und des Rassismus in London zu dieser Zeit. Und dann, als Sarah Bartman starb, 1815, war sie in Paris und ihr Körper wurde vom berühmten französischen Wissenschaftler Georges Cuvier seziert. Er beschäftigte sich unter anderem damit, Rassenhierarchien zu schaffen und herauszufinden, warum das, was er für wahr hielt, wahr war. Er glaubte also, dass Weiße besser waren als alle anderen Menschen. Und so hat er diese Autopsie und die Sezierung als vermeintlichen Beweis dafür benutzt, warum Frauen aus Sarahs speziellen ethnischen Gruppen in Südafrika als untermenschlich angesehen wurden und warum sie außerdem hypersexuell waren. Und er hat ihren großen Hintern mit Hypersexualität in Verbindung gebracht. Die Idee gab es schon vorher, aber das geht vor allem auf Cuviers Autopsiebericht zurück. Also dieser Bericht wurde im 19. und 20. Jahrhundert als vermeintlicher Beweis für die Schaffung von Rassenhierarchien und für dieses anhaltende Stereotyp der Hypersexualität schwarzer Frauen angeführt.
Supposed evidence for both like creating racial hierarchies and this kind of lingering stereotype of black women as hypersexual.
Also ich hatte diese Geschichte über Sarah Bartman so nicht auf dem Schirm, ganz ehrlich. Und selbst so ihre menschlichen Überreste, das muss man sich mal vorstellen, die wurden jahrzehntelang noch ausgestellt und Frankreich hat erst 2002 nach jahrelanger Bitte von Südafrika zugestimmt, dass Sarah Bartmans Knochen und andere Überreste übergeben worden sind an Südafrika und erst dann wurde sie bestattet. 2002. Also diese 200 Jahre alte Geschichte beeinflusst bis heute das westliche kollektive Gedächtnis, wenn es um den Hintern geht?
Absolutely. I mean, I think the stereotype that was really codified in that autopsy report is with us still today, which is that black women are considered more sexual on some level than white women. And
absolut. Das Stereotyp, das in diesem Autopsiebericht festgeschrieben wurde, gilt auch heute noch. Schwarze Frauen werden in gewisser Hinsicht als sexueller betrachtet als weiße Frauen. Und das ist ein schreckliches, wirklich schreckliches Klischee, das in gewisser Weise auch als Rechtfertigung für Sklaverei und Vergewaltigung in den USA genutzt wurde. Und deshalb denke ich, dass es wichtig ist, dass wir uns darüber im Klaren sind, wem dieses Stereotyp im 19. Jahrhundert besonders geholfen hat. Und ich glaube, dass es bis heute anhält, zum Teil, weil wir die Wurzel nicht wirklich verstehen. Wir denken, dass Popos lustig sind, dass wir sie nicht ernst nehmen. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass man etwas sehr Wichtiges verpasst, wenn man etwas nicht ernst nimmt und nicht wirklich versucht zu verstehen, was wir alle sagen, wenn wir auf diese Art und Weise über große Hintern sprechen. Ich meine, die Geschichte von Sarah Bartman ist vielen HistorikerInnen, WissenschaftlerInnen und Kunstschaffenden bekannt, aber ich glaube nicht, dass sie im Mainstream bekannt ist.
Ist ja heute immer noch so in westlichen Gesellschaften, ne, dass man sich mit anderen Kulturen oder marginalisierten Gruppen vergleicht, auch innerhalb der Gesellschaft, wenn es dann um Sexualität geht oder Frauenrechte, um sich halt dann in dieser Abgrenzung zu zum Beispiel schwarzen, lateinamerikanischen oder arabischen Communities dann moderner, vermeintlich emanzipierter oder auch überlegener zu fühlen. Und dafür braucht es eben dieses Konstrukt des anderen so. Und das ist ja auch so bei der Wahrnehmung von schwarzen Hintern. Also gehen wir zeitlich noch weiter zurück. Warum haben wir Menschen überhaupt einen Hintern? Was sind so die Theorien in der Evolutionsbiologie und in der Biologie? Weil da gibt es ja, ja unterschiedliche Interpretationen.
Yeah, so I mean, I think in the most straightforward way we have butts because they help us to run. That's what the muscle of the butt does. And
ganz simpel, weil sie uns helfen zu laufen. Die Muskeln am Hintern sorgen dafür, dass wir beim Laufen nicht nach vorne fallen und das ist sehr hilfreich. Laufen war eine wirklich wichtige Entwicklungsstufe. Es hat den Menschen geholfen zu jagen, was ihnen geholfen hat, genug Kalorien zu haben und es hat uns geholfen, die großen Gehirne zu haben, die wir haben. Dafür sind also die Muskeln da. Und dann ist da das Fett, sehr interessant und umstritten. Ich arbeite ja auch beim Wissenschaftspodcast Radiolab und will da schon lange eine Geschichte über Fett machen. Knochen können in Fossilberichten erfasst werden, aber wir wissen nicht, wie Fett verteilt war. Es verschwindet einfach zu schnell, als dass wir viel darüber sagen könnten. Es ist also wirklich schwer, den evolutionären Zweck von Fett zu erkennen, aber das hält die Leute nicht davon ab, Theorien darüber aufzustellen, die dann oft ungenügend sind. Also in der Evolutionspsychologie gibt es die Vorstellung, dass ein großer Hintern ein Zeichen für Fruchtbarkeit ist und viele sich deshalb zu einem großen Hintern Hintern hingezogen fühlen. Aber es ist nicht nachweisbar, dass Menschen mit einem größeren Hintern fruchtbarer sind oder ihre Babys besser ernähren können als andere. Eine Wissenschaftlerin hat zu mir gesagt, jeder Hintern, der uns nicht tötet, ist ein guter Hintern. Und so ist auch die grundlegende Botschaft im Buch zu verstehen, dass alle Körper eigentlich gute Körper sind. Und wenn WissenschaftlerInnen und PsychologInnen behaupten, dass es einige Körper gibt, die besser sind als andere, dann sind wir schnell wieder auf dem Terrain der Wissenschaft und Eugenik des 19. Jahrhunderts. Aber Menschen fühlen sich zu allen möglichen Körpern hingezogen und das ist etwas, das wir feiern sollten und worüber wir glücklich sein sollten.
People are attracted to all kinds of different bodies and that is something that like we should celebrate and you know, be happy about, right?
Du zeichnest ja auch nach, wie die Wahrnehmung eines normalen Hinterns, in Anführungsstrichen, und so die Schönheitsideale sich im Laufe der Zeit verändert haben. Und die Modeindustrie, die spielt ja auch eine ganz große Rolle, wenn es darum geht, Standards und Normen für den Hintern zu definieren. War das auch ein spannender Teil deiner Recherche?
Oh my goodness, yeah, totally. I mean, well, first of all, I think one of the things I realized early on that I found really interesting about the butt is that what is considered like good or attractive really changes pretty radically.
Ja, total. Die Bewertung von Hintern, was als gut oder attraktiv angesehen wird, hat sich wirklich ziemlich radikal verändert. Da zeigt sich, wie willkürlich Schönheitsnormen sind, wenn man sieht, wie sie einfach wild hin und her schwanken. Besonders im 20. Jahrhundert. Spannend war für mich zum Beispiel die Geschichte der Größenbestimmung. Da habe ich gelernt, wie schwierig es ist, standardisierte Größen zu entwickeln. Das ist der Grund, warum keiner oder keine von uns das Gefühl hat, dass uns Kleidung steht und wir fühlen uns alle schlecht, wenn wir in die Umkleidekabine gehen, weil es sich so anfühlt, als ob mit meinem Körper etwas nicht stimmt. Aber eigentlich stimmt etwas nicht mit dem Versuch, Kleidergrößen zu standardisieren. Unsere Körper sind einfach so unterschiedlich. Das zu verstehen war für mich ziemlich tiefgreifend, weil es dir wirklich klar macht, es liegt nicht an dir, es liegt am System. Und da gibt es eine spannende Veränderung Anfang des 20. Jahrhunderts. Dazu sagt die Modehistorikerin Valerie Steele was sehr Kluges. Im 19. Jahrhundert war der Frauenkörper von außen mit einem Korsett eingeschnürt. Der Druck und Zwang, der ging dann in den 1920ern auf die Innenseite des Körpers über. Frauen mussten ihren Körper zum ersten Mal durch Ernährung und Bewegung in Kontrolle halten. Das ist so eine miese Entwicklung, also schwer zu sagen, was da besser und was schlechter ist. Es geht um die Zeit, als die Personenwaage erfunden wurde und die Modediäten aufkamen. Und plötzlich ist es die Schuld einer Person, wenn sie nicht so aussieht, wie sie aussehen soll. Und das ist etwas, das wir das ganze 20. Jahrhundert hindurch auf die verschiedensten Arten und Weisen beobachten können. Auch beim Fitnesswahn der 80er Jahre oder vor 10 Jahren, als der große Hintern Mode wurde, beim Brazilian Buttlift. Da wird der Hintern mit Eigenfett, zum Beispiel aus dem Bauch, aufgespritzt. Seit 100 Jahren wird ein Körperbild vorgegeben, das nur durch Operationen oder durch Sport und Ernährung erreicht werden kann. Aber es ist eigentlich super schwer, die Form des Hinterns zu verändern und Menschen bekommen ein schlechtes Gefühl, als hätten sie keine Kontrolle über sich selbst. Wenn man über diese Entwicklung nachdenkt und erkennt, woher das kommt, dann kann es einen Paradigmenwechsel geben.
It makes people feel very bad, like they're not in control of themselves. So I think learning that history and really realizing like that where that moment where it comes from and thinking about it in this kind of like paradigm shift way.
Ja, und es hängt auch mit Kapitalismus zusammen. Also vor allem Frauen sollen unglücklich und unzufrieden mit ihrem Körper sein. So konsumieren sie halt mehr, was Mode angeht oder Sport, Fitnesskurse und. Um am Ende so diese vermeintlich perfekte Form zu haben. Das haben wir auch in dem Beitrag am Anfang gehört der Folge. Da war übrigens es ganz schwierig, Männer zu finden, die über den Hintern sprechen würden. So, das scheint für viele irgendwie unangenehm gewesen zu sein, die angesprochen worden sind. Zeigt dir das, dass so die Wahrnehmung des Hinterns vor allem an weibliche Körper verknüpft ist?
Yeah, I think so. I mean, certainly women's butt was my interest for a bunch of reasons. And I think because of some of that science we were talking about, or pseudoscience, there's a pretty strong connection between femininity and female sexuality and what the butt looks like.
Ja, ich denke schon. Mich hat die Frauenperspektive ja auch am meisten interessiert und wir haben ja schon über pseudowissenschaftliche Thesen gesprochen. Es gibt eine ziemlich starke Verbindung zwischen Weiblichkeit und weiblicher Sexualität und dem, wie der Hintern aussieht. Aber kleiner Einschub, hier in den USA habe ich schon viele Interviews über mein Buch gegeben, wo Männer sagen, wir wollen auch mehr über den männlichen Hintern verstehen. Denn klar, es sind nicht nur die Frauenkörper, die reguliert und kontrolliert werden. Bei Frauen wird das offensichtlich mehr getan durch Modeindustrie und vermeintliche Schönheitsnormen. Aber ich habe mit vielen Männern darüber gesprochen, die sich auch für ihren Körper schämen und die Geschichte des männlichen Hinterns kennenlernen wollen. Das Buch muss jemand anders schreiben. Aber es wäre wichtig, weil ich glaube, dass Männer starke Gefühle haben, über die sie vielleicht noch nicht so richtig sprechen können, wenn es um ihren Körper geht.
Yeah, I do think men kind of have strong feelings that they maybe don't even know how to talk about quite yet, about their bodies.
Machen wir weiter im Zeitstrahl. Du schaust ja auch darauf, wie die Veränderungen innerhalb der westlichen Popkultur seit den 1990ern so aussehen, wenn es eben um den Hintern geht.
I mean, I think one of the things I found so fascinating was I was doing all this like kind of intense research of like, I was trying to read all these like People magazine and Us Weekly and stuff from the 90s. There was this moment in 1997 where Jennifer Lopez.
Eins der Dinge, die ich so faszinierend fand beim Sichten von Zeitschriften wie People magazine und US Weekly. 1997 gab es den Moment, als Jennifer Lopez in diesem Film Out of Sight mitspielt. Und bei jedem Interview, das sie für diesen Film gibt, sind die meisten männlichen Fragensteller wie besessen von ihrem Hintern. Es ist, als hätten sie vor diesem speziellen Moment noch nie darüber nachgedacht, dass ein Hintern attraktiv ist. Es gibt so viele Texte nur über Jennifer Lopez Hintern. Und selbst jetzt reden die Leute immer noch darüber. Irgendwie tut mir Lopez auch leid. Das geht 20 Jahre so. Viele denken, dass der Hintern den Durchbruch mit Kim Kardashian hatte. Stichwort Breaking the Internet, das Cover fürs Paper Magazine. Aber in Wirklichkeit kam der Durchbruch, dass große Hintern beliebt wurden, schon 1997 mit Jennifer Lopez. Das baut sich dann weiter auf, bis Instagram kam und Kim Kardashian. Da geht's so richtig los. Aber zurück zu 1997. Damals dachte ich, das ist echt wild. Es war auch ein bisschen eine Bestätigung für mich, weil ich in einer Zeit aufgewachsen bin, in der weiße Menschen in der Mainstream-Kultur in Amerika große Hintern nicht so attraktiv fanden. Und selbst jetzt noch, wenn ich mit älteren Frauen über dieses Buch spreche, sagen sie, ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich will keinen großen Hintern. Das ist doch nichts Gutes. Aber bei der jungen Generation hat sich das verändert. Und was für eine verrückte Sache, dass ein Körperteil plötzlich in Mode kommt. Das hat natürlich mit Race, Demografie zu tun. Es zeigt auch, wie willkürlich Modetrends sind, aber auch, dass Menschen einfach seltsam sind.
About race and demographics and all this other stuff, but it's just really shows like some of the arbitrary nature of fashion, but also just, you know, humans are strange.
Und da geht's ja um verschiedene Bewegungen, die du dir anschaust. Da ist nicht nur Jennifer Lopez, Kim Kardashian, da sind auch Destiny's Child, so der Track Bootylicious, oder auch Baby Got Back von Rapper Mix-a-Lot, 1992 kam der schon raus, den haben wir vorhin auch schon gehört. Also würdest du sagen, dass es so einen richtigen Moment gibt, so einen Turning Point, als der große Hintern dann wirklich ganz groß gefeiert wurde in der westlichen Popkultur?
I mean, I think that the sort of peak moment was in 2014.
Ich meine, so eine Art von Höhepunkt, die gab es im Jahr 2014, wo alle die Mainstream-Medien wie Vogue oder The New York Times dann auch vom Jahr des Hinterns gesprochen haben, mit all diesen Artikeln, wie man einen guten Hintern oder einen großen Hintern bekommt durch Sport, Operationen und so weiter.
Big butt, like related, you know, exercise and surgeries and.
Und zeitgleich wurde ja auch, wenn ich das kurz einfügen darf, in dem Kontext über kulturelle Aneignung gesprochen. Es war eben nicht eine schwarze Bewegung, das zeichnest du auch nach, sondern eher eine weiße Bewegung, die es dann ermöglicht hat, dass der große Hintern so populär wurde.
Yeah, that's just what I was gonna say, is I think that this moment, it's like, it's really indicative of something that's happening kind of more broadly, which is that white people are becoming much more interested in black culture.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Dieser Moment ist ein Hinweis auf etwas, das allgemeiner passiert ist, nämlich dass weiße Menschen sich viel mehr für schwarze Kultur interessieren. Weiße in den USA waren schon immer sehr an schwarzer Kultur interessiert, aber es gibt eine neue Art der Aneignung, was als Körper schwarzer Frauen wahrgenommen wird. Ich führe das auf die Geschichte des Twerkens zurück und schaue mir Leute wie Miley Cyrus an und diesen wirklich verrückten Moment Ende 2013 bei den MTV
Video Music Awards, als sie so eine Art Twerking-Zirkus veranstaltet hat. Auch heute ist es so cringe. Da zeigt sich, es gibt etwas, das weiße Frauen von der schwarzen Kultur zu übernehmen versuchen. Und das ist im Grunde dieses rassistische Vorurteil, über das wir vorhin gesprochen haben, dass sie versuchen, sich diese Hypersexualität zu leihen, die mit dem großen Hintern schwarzer Frauen verbunden ist und schon immer verbunden war. Und das ist ziemlich beunruhigend, wenn man sich das ansieht. Ich habe viele dazu befragt, warum sie denken, dass das passiert ist und vor allem, warum es diesen großen Trend gab, dass weiße Frauen darüber gesprochen haben. Da gibt's eine Twerk-Lehrerin aus Großbritannien, Kelechi Okafor. Sie macht den interessanten Punkt, im 19. Jahrhundert wurde durch die Schaffung des Stereotyps der hypersexuellen schwarzen Frau gleichzeitig die weiße Frau entsexualisiert. Also versuchen jetzt weiße Frauen in der schwarzen Kultur im Grunde ihre Sexualität zu finden. Da zeigt sich, dass die Unterdrückung alle unterdrückt und diese Probleme schafft, bei denen weiße Frauen nicht das Gefühl haben, dass sie ihre eigene Sexualität nur in sich selbst erfahren können. Stattdessen haben sie das Gefühl, dass sie dafür die schwarze Sexualität sich aneignen müssen. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Sache. Immer wieder zeigt sich in der Geschichte, dass weiße Frauen die Sexualität schwarzer Frauen übernehmen. Zum Beispiel diese Vorstellung von der hypersexuellen Person mit dem großen Hintern. Sie sind dann aber auch in der Lage, das wieder abzulegen. Das ist die ultimative Art von Privileg, so im Dunkeln zu spielen, wie Toni Morrison es sagte. Aber am Ende des Tages ist man eine weiße Frau, die alle Privilegien des Weißseins genießt.
And like taking on black women's sexuality and this idea of like the big butted hypersexual person, but then also being able to take it off. And that is like the ultimate kind of privilege of like playing, as like Toni Morrison says, playing in the dark, where you can play around with these things, but that at the end of the day, you're a white woman who gets all the privileges of whiteness.
Also wie ist das aus deiner Sicht heute mit den Bewegungen so Body Positivity und Selbstliebe überall auf Social Media und dann so Stars wie Lizzo, die in hautengen Outfits ihre Rundungen feiern? Also sind wir in einer Zeit angekommen, wo jede Form und Größe und alles, was mit dem Hintern jetzt zu tun hat, gefeiert wird? Oder hast du eher so den Eindruck, das ist so eine kleine Bubble, eine kleine Blase von Leuten, die das feiert, aber im Mainstream, da gibt's immer noch diese alten Denkmuster zum großen Hintern?
You know, I hate to be a pessimist, but I think when you look at this much history, you start to sort of feel like, ooh, let's just wait and see, because I think all of what you're saying is such a good development, body positivity. Even things as simple as like, it's much easier, although still not that easy, to get different kinds of sizing, you know, but I mean, compared to 20 years ago, there's
ich hasse es, pessimistisch zu sein, aber ich denke, wenn man in die Geschichte schaut, dann lass uns lieber abwarten. Klar, es gibt eine gute Entwicklung, was Body Positivity angeht, aber unser Körper, der passt immer noch nicht so einfach in die Klamotten rein. Klar, im Vergleich zu vor 20 Jahren gibt es viel mehr Möglichkeiten, passendere Kleidung zu bekommen, aber jetzt gerade gibt es auch wieder den Trend, thin is in, also dünn ist in. Der Magerlook von Kate Moss ist wieder im Kommen. Da spüren wir wieder den Kapitalismus. Die Modeindustrie muss immer neue Schönheitsideale schaffen. So können die mehr verkaufen. Also bin ich skeptisch, dass es eine Zeit geben wird, in der alle Arten von Hintern im Mainstream als gute Hintern gefeiert werden. Und wir müssen aufpassen, der Trend von großen Hintern, der kam auch in Kombination mit einer ansonsten dünnen Frauenfigur. Nur das galt als modisch, wie bei Jennifer Lopez eben. Die Modebranche oder auch die Magazine, das ist wie so große Dampfer, die lassen sich nur ganz langsam in die eine oder andere Richtung bewegen. Ich glaube persönlich nicht, dass es eine grundlegende Veränderung in Richtung Körperakzeptanz gibt. Das müssen wir selbst in die Hand nehmen. Diese großen Mainstream-Konzerne werden uns nie sagen, dass unsere Körper in Ordnung sind. Das ist etwas, das wir füreinander tun müssen und was wir in unseren Familien tun müssen und was wir so oft wie möglich für uns selbst tun müssen.
That's the kind of stuff that we have to sort of do for each other and do within families and do for ourselves as much as possible.
Heather Radke hat die spannende Geschichte einer Rundung aufgeschrieben, vom Hintern heißt das Buch. Ich habe Heather am Ende noch gefragt, wie es persönlich um ihre Körperwahrnehmung und wie sie ihren Hintern heute wahrnimmt, so steht. Und Heather hat vor einem Jahr, hat sie mir dann erzählt, ein Kind bekommen, braucht jetzt gerade wieder neue Jeans und da graut es ihr so ein bisschen vor dem Gang in die Umkleide. auch wenn sie durch dieses Buch, ja klar, die Mechanismen der Modeindustrie durchschaut, auch wenn es jetzt dieses Wissen gibt über die Wahrnehmung von großen Hintern in der westlichen Welt, so, aber dieses Gefühl von, wie Heather es ja vorhin so nannte, Alltagsscham, so diese kleinen Momente im Alltag, wo man sich irgendwie schämt, wenn eben der Hintern nicht in diese Jeans passt, das kommt auch bei Heather wieder. Und ja, das zeigt ja auch irgendwie, dass es noch ein langer Weg ist für uns alle, denke ich mal, diese Strukturen aus dem Kopf zu bekommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Im Liebestagebuch geht es jetzt um die Frage, wie ein großer Altersunterschied sich auf eine Beziehung auswirken kann. Prominent ist da ja Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz. Heidi ist ja gerade 50 geworden, hat das groß gefeiert. Tom ist 33. Und ja, die beiden zeigen ja immer so sehr totelnd medial, wie happy sie miteinander sind und dass dieser Altersunterschied bei den beiden im Grunde gar keine Rolle spielt. Aber ist so eine Beziehung zwischen zwei Menschen unterschiedlicher Generationen wirklich immer so easy? Also spielt der Altersunterschied echt keine Rolle beim Daten? Die Rieke erzählt jetzt im Liebestagebuch nochmal, wie es aus ihrer Perspektive ist. Sie hat ja seit kurzem einen Freund, der älter ist als sie, wie viele Jahre älter, und ob das Ganze für ihre Beziehung ein Problem darstellt. Darum geht's jetzt.
Mein Freund und ich, wir haben einen Altersunterschied von 11 Jahren. Also er ist 36 und ich bin 25. Also eigentlich, wenn wir was zusammen unternehmen und uns treffen, ist das für mich überhaupt kein Thema und ich denke da gar nicht drüber nach. Eigentlich merke ich das überhaupt nicht, weil das so auf Augenhöhe ist, wo ich aber dann doch manchmal merke, dass er ein bisschen älter ist als ich, ist so in unserer Lebensrealität. Also ich mache gerade meinen Master fertig. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wo es für mich irgendwie hingeht, wo ich arbeiten möchte, wie sich mein Leben gestalten wird. Und er hat halt einen festen Job, er hat eine eigene Wohnung. Was mir dann doch manchmal auch auffällt, ist, wenn wir essen gehen oder wenn wir ins Kino gehen, wenn wir ins Museum gehen, also wir unternehmen sehr viel, dass es am Anfang für ihn immer klar war, dass er bezahlt und ich das eigentlich nicht immer wollte und dann auch manchmal darauf beharrt habe, dass ich bezahle. So Geschlechterrollen, der Mann bezahlt immer und die Frau bezahlt nicht. Und dass das für mich ein Problem war und es dann auch zwischenzeitlich zu ein paar Konflikten kam, wenn ich gesagt habe, ich bezahle jetzt und er dann darauf beharrt hat und ich das dann doof fand und dann gesagt habe, so, wenn ich bezahlen möchte, dann lass mich doch bitte auch bezahlen. Und dann hat er gesagt, ja, ich verstehe das voll, von wegen männlich-weiblich, das ist überhaupt nicht meine Intention, es ist gerade nur einfach so, dass ich mehr verdiene als du. Und ich es fair finde, wenn ich dann einfach mehr bezahle. Und da haben wir jetzt mehr oder weniger so eine Regelung gefunden, dass er häufiger bezahlt, aber ich auch regelmäßig bezahle. So prozentual zu dem, was wir eigentlich verdienen oder zur Verfügung haben. Das finde ich voll in Ordnung, so als Konzept. Und ja, er hat einen Bruder, der so alt ist wie ich. Und manchmal kommt er und erzählt, dass sein Bruder wieder von irgendwas erzählt hat, wovon er keine Ahnung hat, was er noch nie gehört hat, und fragt mich dann, ob ich das kenne. Und ich sage dann einfach, natürlich kenne ich, habe ich auch immer gehört. Andersherum hat er einfach, glaube ich, einen viel größeren Vorsprung, was so Klassiker an Film gucken irgendwie beinhaltet. Also er hat so viele Filme gesehen. Ich weiß nicht, ob das wegen des Altersunterschiedes ist oder ob das einfach dem geschuldet ist, dass ich nicht so viele Filme gucke. Aber das kommt schon sehr häufig vor, dass er sagt, ja, und dann in dem Film kam das vor. Und ich sage einfach nur so, ich habe den Film nicht gesehen. Und vor nicht allzu langer Zeit waren wir in Terminator 2, weil der nochmal im Kino lief. Und ich kannte den überhaupt nicht. Und für ihn war das so, dass es so total auch so zu seiner Jugend dazugehört hat, den zu kennen. Und dann wollte er mir den unbedingt zeigen und dann sind wir da reingegangen. Und das war auch lustig, weil es, glaube ich, bei ihm ganz andere Emotionen und Assoziationen hervorgerufen hat als bei mir, die den Film jetzt zum ersten Mal sieht. Jetzt mittlerweile haben wir so eine ganz lange Filmliste, die wir zusammen irgendwie schauen wollen. Genau. eigentlich die Unterschiede, die es dann gibt, dann gibt es bei anderen Gleichaltrigen gibt es genauso viele Unterschiede, weil man dann in unterschiedlichen Bereichen ist oder sich für andere Sachen interessiert. Deswegen eigentlich ist das kein Thema und eigentlich merke ich das auch nicht wirklich.
Rieke über ihre Beziehung mit einem älteren Mann. Also es wird sicherlich spannend zu sehen, wie sich das Ganze eben mit den Unterschieden mit der Zeit entwickeln wird. So, das ist ja in jeder Beziehung so. Das war's. Ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.